So, ich begrüße Sie im neuen Jahr in der alten Vorlesung, in der Fortsetzung der Vorlesung. Ich hoffe, die Pause hat wohlgetan und lade ein, so, ja, Finish kann man noch nicht sagen, also zu den kommenden 6 Wochen. Wir sind ja, was das Thema Zeit angeht, in der glücklichen Lage, also ich jedenfalls finde das ganz prima, dass es nächstes Semester weitergeht. Also ich werde schon diesen Block im Wintersemester ordentlich abschließen, der steht für sich, aber viele Komplikationen, Raffiniertheiten, die sich vor dem Hintergrund der zeittheoretischen Tradition aufbauen, muss ich jetzt sozusagen nicht alle noch zwischen reinfädeln, weil das dann im Sommersemester Thema sein wird, also die moderneren Zeitkonzepte einige modernere vorgestellt werden, die ihrerseits aber immer wieder in allem, was sie tun, auf die Folie des klassischen Horizonts rekurrieren. Also man hat was davon, wenn man den Background der Wintersemestervorlesung hat, wenn man die modernen Zeitkonzepte anguckt. Aber auch das soll für sich stehen. Ich verschiebe nur sozusagen einiges, was so an modernen oder aktuellen Weiterungen im Thema steckt, jetzt mit einem ganz guten Gewissen nach vorne aufs kommende Semester. Noch was Technisches vorweg. Ich erinnere jetzt schon mal, obwohl noch Zeit ist bis dahin, die nur an einem Teilnahmeschein Interessierten, was heißt nur, also die an einem Teilnahmeschein Interessierten an den Klausurtermin 4. Februar, das ist ein Klausürchen, also es ist einfach der Ersatz für dieses leidige Herumgehen lassen von Teilnehmerlisten jedes Mal. Ich werde an dem 4. Februar um 9.50 Uhr anfangen mit dieser kleinen Klausur. Die wird aber meiner Schätzung nach, also ich habe mir das jetzt so überlegt, ich denke, dass das, was ich mir da ausgedacht habe, maximal eine halbe Stunde dauert zu beantworten. Das ist eigentlich mehr oder weniger so ein kleiner Test, ob man dabei war. Sodass am 4. Februar also dennoch eine Zeitstunde Vorlesungszeit übrig bleibt. Also mal so als Devise für die anderen, die an der Klausur kein Interesse haben, wir fangen dann da um 10.30 Uhr an, richtig nochmal mit einem Stück Vorlesung, sodass uns nicht eine ganze Sitzung abhanden kommt durch diese Klausur. Ja, das war sozusagen vor dem, womit der heutige Vormittag trotzdem beginnen wird, nämlich mit einer Wiedererinnerung an das, was in der letzten Sitzung vor Weihnachten Thema war. Wir müssen ja heute einen Abstand von vollen 2 Wochen überbrücken, um wieder anzuknüpfen und deswegen nochmal etwas ausführlicher zur Frage, worum ging es? Es ging beim letzten Mal um eine in ihren Folgen, wie sich auch jetzt im Weiteren noch zeigen wird, immens wichtige Verschiebung. Nämlich um den Weg des klassischen griechischen Denkens hinein in den Orientierungsrahmen einer nicht nur als messbar aufgefassten, sondern als Messbarkeit begriffenen Zeit. Ihnen hier vorgestellt und ziemlich auseinandergenommen, akribisch auseinandergenommen und in seine Implikationen zerlegt, hatte ich das Zeitmodell, das der dem Jürgen-Mythos in Platons Timaios entwirft. In diesem Mythos, eine Geschichte in der Geschichte, insofern bin ich immer etwas vorsichtig zu sagen, das ist Platons Zeitkonzeption, möglicherweise ist das nicht Platons Zeitkonzeption, sondern er legt eine bestimmte Modellierung der Zeit dem Timaios in den Mund. Also in diesem Mythos wird die zeitliche Welt vorgestellt als eine geschaffene. Die Zeit selbst hat einen Anfang und sie besteht im Rahmen dieses Anfangs dann aus dem, was in Gang gesetzt wird durch den Demiurgen, nämlich die empirisch fassbare Bewegung. Genauer, die Zeit besteht primär aus der regelmäßigen Kreisbewegung der Himmelskörper am Firmament. Der Zeitschöpfer oder, das klingt so ein bisschen christlich, also besser der Zeithersteller, in dem platonischen Mythos ist ein Demiurg, ein Handwerker, der gleichzeitig aber ein Gott ist, also ein Handwerkergott. Während dieser Handwerkergott den Kosmos schafft, ist er selbst der Zeit enthoben. Wenn man so will, ewig, und Platon arbeitet mit der Kategorie der Ewigkeit, die dann selbst aber eine außerzeitliche, also eine vorzeitliche und perspektivisch vielleicht auch nachzeitliche Dimension darstellt. Sie erinnern sich an diese Skizze, ganz grob gesagt, wir haben diese innerweltliche Zeit mit drei Zeitmodi, war bzw. ist gewesen, ist und wird sein. Also bezogen auf die griechische Sprache müssen wir sagen, ist gewesen. Und dieser Demiurg ist sozusagen von hierher tätig. Er schafft diesen ganzen Komplex, befindet sich in dieser Sphäre, die also das Vorher der Zeit kennt und die im Prinzip, sofern diese Überlegung wird im Mythos auch durchgespielt, sofern diese gestirnte Bewegung enden würde, dann auch natürlich bleibt. Das heißt, wir haben diese Ewigkeit, die irgendwo hier herrscht, auch hier potenziell weitergehen würde. In diese Zeit im engeren Sinne. Und hier den Planetenlauf, beziehungsweise die Gestirne, die Fixsterne im Verhältnis zu den bewegten Sternen. Im Inneren der geschaffenen, vergänglichen Weltordnung herrscht, wie gesagt, gerade nicht die Ewigkeit, sondern Zeit. Platon interpretiert diese vergehende Zeit, wie wir gesehen haben, nicht eigentlich mittels einer abstrakten Zeitkonzeption. Er hebt also nicht auf einen abstrakten Prozesscharakter des Werdens oder Werdens und Vergehens oder dergleichen ab, sondern er hält sich ganz an das Konkrete, nämlich an das Phänomen körperliche Bewegung. Der Lauf eines bewegten Gegenstandes zeigt uns die Zeit. Er zeigt uns ein Nacheinander an, und doch, wenn es sich um einen regelmäßigen Lauf handelt, liegt in diesem Bewegungsphänomen auch wieder ein Moment des Immergleichen, nämlich die errechnete Verhältniszahl der Regelmäßigkeit dieser Bewegung, also im Prinzip ein mathematisches Gesetz oder eine Zahl, mit der diese Bewegung benannt werden kann. Also der Doppelsinn der Bewegung, einerseits Verlauf, andererseits über die Kreisbewegung sozusagen, die archaische Regelmäßigkeit, die uns die Beständigkeit der Zahl liefert. Timaios interpretiert die Möglichkeit der Zeitmessung als eine Annäherung an Ewigkeit. Ich hatte das zitiert. In der Form der Zahl haben wir Teil an der unvergänglichen Sphäre der Götter und etwas von der vor- und nachzeitlichen sozusagen Ewigkeitssphäre ist erkennbar. In der Welt herrscht dennoch Vergänglichkeit. Wohlgemerkt, nicht einfach nur ein unüberschaubares, schwer denkbares Werden und Vergehen, in das man immer verstrickt ist oder dergleichen. Das war die frühe griechische Vorstellung gewesen, sondern es herrscht für den Timaios oder diese aus der Perspektive dieses Mythos in der Welt eine Vergänglichkeit. Also objektiv, theoretisch überschaubar und im Prinzip kategorial gefasst. Vergängliches und Vergänglichkeit sind zweierlei. Vergänglichkeit ist eine Kategorie, in der das Vergängliche, und das hatten wir beim letzten Mal auch im Einzelnen sozusagen durchbuchstabiert, im Prinzip von der Ewigkeit her gedacht ist. Müssen wir das jetzt irgendwie ernst nehmen? Nee. Das ist wahrscheinlich ein ganz normaler Probealarm, der uns jetzt geräuschlich stellt. Können Sie das Fenster mal zumachen? Diese platonische Zeit Ja, wir hatten so oft jetzt diese Feueralarme in der Bibliothek, dass es schon allmählich hier zur Routine wird. Diese Vergänglichkeit als Kategorie ist kein Prozessbegriff, wie doch das Vergehen bei Anaximander oder Heraklit ein reiner Prozessbegriff war. In der Welt vergeht alles, so zwar auch Timaios, aber wir können an der Bewegung eben die Maße der vergehenden Zeit ablesen und sozusagen fixieren. Aus dieser physikalischen Perspektive erhalten wir dann, obwohl wir in einer Welt, die sozusagen im Zeichen der Vergänglichkeit steht, leben, die drei Kategorien war, wird sein und ist. Dinge sind, sie sind gewesen oder sie werden sein. Das ist sozusagen der Kosmos, der innerweltliche Teil des Kosmos, den dieser Timaios-Mythos entwirft. Wir hatten uns beim letzten Mal dann eine ganze Menge oder also mehrere Aspekte von inneren Spannungen angesehen, die in diesem demiurgischen Zeitmodell stecken. Es ist beispielsweise nur mühsam denkbar, dass die Zeit selbst erst geschaffen worden sein soll. Timaios uns aber dennoch eine Geschichte dieser Schöpfung entfaltet. Also im Grunde eine Logik verwendet, der gemäß es ein Vorher und ein Nachher der Zeit gibt. Vorher und Nachher als Kategorie angewendet auf das Phänomen der Schöpfung der Zeit, setzt aber wiederum eigentlich sowas Ähnliches wie Zeit voraus. Das außerzeitliche Vorher und Nachher im Raum der Ewigkeit ist also irgendwie doch mit den Kategorien Vorher und Nachher durchsetzt. Das ist eine Spannung. Ein zentraler Punkt war vor allem aber die Tatsache gewesen, dass Timaios schlicht die Frage nach dem Ist verwischt. Wie denken wir uns das Ist im Rahmen der Zeit? Das Ist der vergänglichen Dinge. Sie erinnern sich, wie sorgfältig etwa Anaximander oder Heraklit hier das Problem herausgearbeitet hatten, dass das Ist der vergänglichen Dinge im Grunde keinerlei feste Qualität hat. Der Prozess des Werdens und Vergehens lässt gar keine solche statische Logik zu, dass man wirklich ernsthaft an einem Ist sprechen könnte. Dass jetzt auch die Identität von zwei oder mehreren sich scheinbar wiederholenden Ereignissen ist nichts als eine vereinfachende Fiktion. Mit Heraklit eine Spielperspektive, an die wir vielleicht glauben, für die das Denken aber keinerlei letzten Grund finden kann. Eben darin liegt nach Anaximander die Anordnung der Zeit. Allenfalls von dem, was nicht ist, ist wie die seiten Dinge, nämlich dem Unbestimmten, könnte man aber dann in einem ganz anderen Sinne sagen, es sei. Das war die anaximandrinische Überlegung. Platons Timaios-Modell enthält bis zu einem gewissen Grade das anaximandrinische doppelte Passen des Wortes ist. Das ewige Sein ohne Werden vor der Zeitschöpfung ist und das Werdende innerhalb dieser Hemisphäre der geschaffenen Zeit ist. Aber Platons Timaios vereinfacht das Problem. Im Timaios wird nämlich das eine ist, das innerweltliche, die mittlere unserer drei innerweltlichen Zeitkategorien, einfach mit dem ewigen ist gleichgesetzt. Das sich Bewegende kennt in der Zeit, war, ist und wird sein und hat mit dem Ist sozusagen einen kleinen Moment lang an der Ewigkeit teil. Das Außerzeitliche hingegen ist einfach nur. Das ist die Lösung, die Platon anbietet. Dieses Ist korrespondiert mit der Ewigkeit und ist sozusagen ein kurzer Ewigkeitsmoment im Inneren dieser zeitlichen Hemisphäre. Damit vereinfacht Timaios die Frage nach der Zeit schlagartig. Es wird sozusagen eine Physik der vielen kurzen Jetzte als idealtypische Kleinstzeitlosigkeit oder Kleinstewigkeit möglich. Das Ewige wiederum wäre einfach so etwas in der Art wie ein riesiges Jetzt, eine Art stillgestellter Verlaufszeit. Mit dieser Gleichsetzung zwischen den beiden Ist-Kategorien verschwindet das ganze Problem, das bei Anaximander beispielsweise im Modell steckt und das Heidegger insbesondere bei Anaximander so deutlich herausgearbeitet hatte. Dass eben das ist, wenn man es nicht beziehen kann auf den Modus des Werdens und Vergehens, des gegebenen Seienden, definitiv ein völlig anderes Ist sein muss, als das Ist der sichtbaren Dinge, der sinnfälligen Dinge. Timaios kappt, Heideggersch gesprochen, das Problem der zwei Bedeutungen von Sein einfach ab. Und er kappt es zugunsten einer Übertragung eines Stücks des Ewigkeitsbegriffs auf die konkrete Zeitstruktur der gegebenen Dinge. Das Ist der gegebenen Dinge ist so etwas wie eine angehaltene Bewegung, eine kleine Dauer, eine kleine Ewigkeit. Umgekehrt, das hatte ich eben auch schon angedeutet, wird genau mit diesem Zusammenschieben auch das Ewige in gewisser Weise physikalisiert. Denn dieses ist nicht mehr eine sich entziehende, ganz abstrakte Größe. Erinnern Sie sich an das Apeiron oder dieses Problem der Flamme, also der reinen Transformation oder des reinen Wandels, sondern dieses ist, dass man sozusagen wie so ein Stück angehaltene Uhrenphase denken kann, ist eine Art statische Größe. Es ist quasi ein Stückchen ewiges Bleiben. Man kann also durchaus sagen, Timaios denkt das Ewige und das Zeitlose auf seine Weise auch von der innerweltlichen Zeit her. Im Grunde nämlich als eine Form von sichtbar ruhendem Jetztsein. Soweit als Wiedererinnerung an die Situation, die komplexe Situation in dem Timaios-Text. Ich hatte Ihnen hier zum einen versucht, deutlich zu machen, was für ein großer Kontrast dieser Ansatz eines Zeitbegriffes bei einer Physik der sich bewegenden und in der Bewegung messbaren Dinge darstellt, gegenüber nämlich jenem ganz anders gelagerten frühen Prozessdenken von Anaximander und Heraklit. Den Kontrast habe ich jetzt auch nochmal versucht deutlich zu machen. Mit dem in dieser Weise geschlossenen Zeitkosmos unter dieser Glocke gießt Platons Timaios-Mythos das vorsokratische Problem gleichsam um und hinein in eine Art doppelte Welt. Also die Welt im engeren Sinne, die geschaffene und dann diesen Ewigkeitsraum drumherum oder vorher und nachher. Eine statische Ewigkeit und eine bewegungszeitliche Dingwelt stehen sich nun gegenüber. Und sie erscheinen wie sozusagen zusammengepunktet im Moment des Jetzt. Das Jetzt bietet den Anhaltspunkt für die gemessene Bewegung und zugleich bildet es so etwas wie den Archetypus fürs Ewige. Das Urbild eines Nichtvergehenden, das bei Anaximander noch das Nichtvergehende im Modus des Unbestimmbaren war. Bei Timaios ist es eben schlicht das ruhende Ding. Ganz am Schluss hatte ich Ihnen angedeutet, dass es dann nun einen Schritt gibt, den Aristoteles endgültig vollzieht. Also Timaios, Platon einerseits, Aristoteles vollzieht einen weiteren Schritt. Aristoteles übernimmt nämlich viel von diesem Modell, aber er schneidet sozusagen die gesamte Vorgeschichte und auch potenzielle Nachgeschichte der Erschaffung der Zeit ab. Und ebenso verzichtet er auf die Perspektive dieser Endlichkeit dieser Konstruktion als Ganzer. Die innerweltlichen Zeitstrukturen sind also schlicht die einzigen, die übrig bleiben. Die Zeit wird damit im Ganzen so etwas wie ein Naturstoff, dessen So-Sein eine bestimmte kosmologische Erklärung des So-Seins der Bewegungswelt zugrunde liegt. Schärfer, die Zeit wird damit zum Gegenstand einer Beobachtung ihrer gesetzmäßigen Physis und zum alleinigen Gegenstand einer Physik. Was sie damit nicht mehr sein kann, ist beispielsweise Gegenstand eines Mythos. Also bei Timaios ist ja immerhin für diesen ganzen Bereich, wie es dazu kam und so weiter, der Mythos zuständig. Wenn Aristoteles jetzt diesen Proberaum sozusagen tilgt, bleiben wir in einer Sphäre, in der das Zeitphänomen ausschließlich zum Gegenstand einer Physik werden kann. Erneut haben wir genau mit diesem sozusagen Weglassen des mythischen Umraums eine über Platon hinausgehende dramatische Verschiebung vor uns. Die sich nun abzeichnende objektiv unendliche innerweltliche Zeit ist unserem heutigen Zeitverständnis, ich möchte sagen, gefährlich vertraut. Wir bemerken hier bei Aristoteles mindestens die Grundzüge derjenigen Zeitvorstellung, die wir als die naturwissenschaftliche Zeit für uns als die selbstverständliche kennen. Mit Aristoteles, so sehen das viele und so wird auch in vielen Philosophiegeschichten das sozusagen erzählt, dieser Schritt, diese dramatische Verschiebung, mit Aristoteles beginnt die Wissenschaft endlich die Natur der Zeit objektiv richtig zu erfassen. Vorher, so dieses Klischee, standen bloße Mythen oder allzu existenzielle subjektive Existenzfragen einem rationalen Verständnis des Zeitphänomens im Wege. Mit Aristoteles aber lernt man endlich, was objektiv der Fall ist, nämlich die Zeit ist im Kern doch nicht mehr und nicht weniger als Natur, ein Naturphänomen. Hier sollte man nun mindestens genauer hinsehen. Man muss vielleicht nicht widersprechen, aber genauer hinsehen. Nicht nur wird in der griechischen Klassik die Zeit quasi naturalisiert, also zum Naturphänomen gemacht, sondern dasjenige, was die empirischen Wissenschaften späterer Epochen wie selbstverständlich als Natur ansprechen und betrachten und messbar machen und etc., wird im Zuge der Stabilisierung eines bestimmten, nämlich des aristotelischen Zeitmodells, überhaupt erst gewonnen. Es kann ja so etwas wie ein Naturbegriff mit Hilfe der Bewegungszeit erst entstehen. Das Phänomen Zeit, konkret die Regelmäßigkeit des sich drehenden Himmels und der Planetenbewegung, bildet so etwas wie den Prototyp dessen, was man späterhin dann mit zunehmender Selbstsicherheit als Naturgesetz bezeichnen wird. Vielleicht bildet es den ersten, sinnfälligsten und vielleicht mathematisch auch überzeugendsten Fall einer empirischen Gesetzmäßigkeit überhaupt. Bis ins Mittelalter hinein, und das ist kein Zufall und beginnt sozusagen spätestens mit der aristotelischen Physik, wird die Astronomie die physikalische Leitdisziplin sein, an der die empirisch orientierte Naturwissenschaft ihre Maße für maximale Präzision bemisst. Und auch immer wieder paradigmatisch das, was sie unter Erkenntnis von Naturgesetzen versteht, sozusagen abnimmt oder sich klar macht. Also, wir können zwar sagen, naja, da entdeckt man endlich die Natur der Zeit. In gewisser Weise wird aber auch die Natur als Kategorie, als Dimension sinnfällig gemacht und sozusagen auskristallisiert in dem Maße, wie die Zeitphänomene so in der so geschilderten Weise rekonstruiert werden. Mit dem geschlossenen, gesetzmäßigen Zeitmodell der Physik entsteht also im Grunde erst die Dimension einer empirischen Natur. Bewerten kann man diese Neuerung nicht. Ich hatte am Schluss der letzten Vorlesung aber darauf hingewiesen, dass die Verwandlung der Zeit in ein objektiv, vermeintlich von außen betrachtbares, stoffliches Etwas, nicht nur den Beginn einer gigantischen naturwissenschaftlich-technischen Erfolgsgeschichte darstellt, einer Erfolgsgeschichte nach namens Europa, könnte man sagen. Man könnte vielmehr diese Fortschrittsoptik zumindest auch immer umdrehen. Dann steht die frühe Physikalisierung des Zeitproblems auch am Beginn oder steht da als der Beginn einer theoretischen Verengungsgeschichte. In den europäischen Wissenschaften wird die Physik spätestens mit der Neuzeit dann nicht mehr nur eine bestimmte begrenzte Ordnung der Messbarkeit darstellen, nicht mehr nur ein bestimmtes Sprachspiel sein, modern ausgedrückt, sondern die Physik wird eben eine Kosmologie werden. Auch die allgemeine Theorie der Zeit, also die Theorie der Lebenszeit, die Theorie der Ereigniszeit, der Geschichtszeit etc. etc. wird man dann spätestens seit der Neuzeit Aristoteles im Rücken nur mehr dem Modell der Dingbewegung entsprechend interpretieren. Etwas zugespitzt. Also der Mainstream sozusagen wird so damit umgehen. Tatsächlich hat das physikalisch messungsbezogene Zeitmodell historisch eine ungeheure Durchschlagskraft entfaltet. Wir werden heute sehen, dass dieses Zeitmodell in sich keineswegs widerspruchsfrei funktioniert oder gar alle Fragen beantwortet. Dennoch hat es, und wahrscheinlich ist das das Erfolgsgeheimnis des Modells, den Charme der Anschaulichkeit. Es eröffnet die Möglichkeit, messungsgestützt Zeit gleichsam zu zähmen und handwerklich-technisch mit der Zeit solide, sicher, abgesichert, prospektiv umzugehen und zu rechnen. Tatsächlich ist es so, dass das war natürlich bei dem sozusagen bei dem, zum Beispiel bei so einer reinen Prozesszeitlogik heraklitischen Typs undenkbar, in dem Sinne ernsthaft sozusagen technisch auf berechenbare Zukunft zu setzen. Tatsächlich ist es so, dass alle nacharistotelischen Zeitkonzepte sich entweder auf physikalischen Boden stellen oder aber, wenn sie es denn nicht wollten, große Schwierigkeiten hatten, aus dem Reduktionismus der verallgemeinerten Logik von Bewegung und Ruhe wieder herauszukommen, zugunsten eben von Aussagen, die dann nicht bloß für Naturobjekte gelten oder nicht Naturobjekte analog zu Naturobjekten interpretieren. Das ist also sozusagen ein Erfolgsmodell, das selbst für diejenigen, die anders arbeiten wollten, immer wieder erstmal die Gegenfolie bildete. Zu definieren, Zeit sei das, was man mit der Uhr misst, hat Hans Blumenberg einmal angemerkt, hört sich solide an und ist höchst pragmatisch in Bezug auf die Vermeidung von Streitigkeiten. Aber war es das, was wir verdient haben, seit wir zu fragen begonnen hatten, was Zeit sei? Dies also so zum Stichwort, es handelt sich nicht nur um eine Erfolgsgeschichte, sondern auch um eine Verengungsgeschichte, wenn man den weiten frühgriechischen Horizont als ja, etwas Gewesenes im Hinterkopf behält. Ich möchte jetzt nicht ein Klagelied anstimmen oder die spezifische Produktivität der naturwissenschaftlichen Perspektive bezweifeln. Mir ist nur wichtig, und das ist auch ein Teil des Projekts dieser Vorlesung, sowohl die Genese dieses Modells genau anzuschauen, als auch die zeitphilosophischen Fragen in Erinnerung zu halten, die mit der Reduktion der Zeit auf Natur verloren gehen. Und ich verspreche Ihnen, im Untergrund der Wissenschaftsgeschichte, der Ideengeschichte, der Literaturgeschichte und so weiter und so weiter, werden sich auf den Nebenwegen der Philosophiegeschichte sozusagen die Fragen wieder melden, die schwieriger oder unstellbar werden, wenn man sich sehr stark auf dieses empirische Bewegungszeitmodell konzentriert. Und auf diese sich wieder meldenden Fragen möchte ich dann zurückkommen im Blick auf sozusagen die Vor- und Frühgeschichte, genau wie ich auch weiter verfolgen werde, wie sich es um dieses Naturzeitmodell in Zukunft dann verhalten wird. Heute sehen wir uns näher den Aristoteles an. Halten wir uns noch einmal das Modell des innerweltlichen Kosmos einer zum einen in der Bewegung messbaren, zum zweiten aber als ist, ist gewesen und wird sein in kleine Abschnitte von Präsenz und quasi Ruhe unterteilten Zeit vor Augen, so wundert es uns nicht, mit was für Fragen sich eine Physik der Zeit beschäftigt. Es ist nämlich die Spannung zwischen der endlichen, gezielten, von außen sinnfälligen Verlaufsform der Zeit, Bewegung, Stichwort, und dem unbegrenzten, ungerichteten, in sich ruhenden Ist eines Jetzt oder je nach Übersetzung des Aristoteles auch eines Jetzt-Punktes. Also wir haben die Bewegungscharaktere, entweder einzelne Abschnitte, naja, die werden wahrscheinlich eher unten auf der Welt vorhanden sein, oder aber die Kreisbewegungen, die man empirisch abnehmen kann. Das sind Bewegungen, Prozesse. Und wir haben zum anderen diese Kategorie des Ist. Bei Platon erinnern Sie sich noch, kleine Ewigkeit, bei Aristoteles müssen wir uns das näher ansehen, die sozusagen strukturell schwer aufeinander zu beziehen sind. Zwischen den beiden Aspekten Verlauf und Hier und Jetzt hakt der Übergang. Die beiden Aspekte lassen sich schlecht zusammenbringen. Eben dies sind die Fragen, die dann Aristoteles beschäftigen und die er zu klären versucht. Mit Fragen wie, ist die Zeit nun ein Prozess? Hängt sie mit sich selbst kontinuierlich zusammen? Ist sie mathematisch als ein Kontinuum zu behandeln? Wie soll man sie sich, wenn es so wäre, dann aber als unterteilt vorstellen oder eingeteilt? Sofern sie diskret ist, also separate Einzelteile enthält, bestünde sie dann wohl aus Einzelstücken von sich her oder ist das nur von außen drauf projiziert? Und wenn nein, wie hängen dann die Einheiten als Abschnitte wiederum mit dem Ganzen der Bewegung zusammen? Und schließlich, welchen Ort haben die Schnitte, die man da macht? Und welchen Ort hat überhaupt der Jetzt-Punkt, das Jetzt im Ganzen der Zeit? Sie sehen schon an der Art solcher Fragen, an der Art der Fragestellung, Aristoteles thematisiert in seiner Physik nicht primär physikalische Messungen oder Messergebnisse. Beispiele etwa zum Problem des Zählens oder zum Verhältnis von Geschwindigkeit und Strecke einer Bewegung kommen zwar vor. Primär aber bemüht sich Aristoteles nicht um Experimentalphysik im heutigen Wortsinn. Also Physiker heute würden wahrscheinlich sagen, naja, also das heißt jetzt Physik, aber so richtig induktiv geht der nicht vor. Im Grunde bemüht sich, würden wir vielleicht heute sagen, Aristoteles vor allem um eine konsistente Logik. Oder wenn man so will, ein konsistentes System einer mathematisierbaren Topologie der Zeit. Also es sind im weiteren Sinne zeitlogische Überlegungen im Blick auf empirische Grundphänomene. Dabei stellt Aristoteles vergleichsweise kleinteilig wirkende Fragen. Und wenn Sie mal ins Netz geguckt haben, da sind also mehrere Texte von Aristoteles eingerückt, das sind schon Ausschnitte, nur das Nötigste sozusagen, sind unheimlich lang, durchsetzt mit Beispielen und durchaus sozusagen kleinteilig durchargumentierend, nicht sehr übersichtlich. In all diesen Beispielen steckt die Vorentscheidung, die wir von Platon schon kennen, nämlich eine unmittelbare Verknüpfung des Phänomens Zeit, Chronos, mit dem Phänomen der Bewegung. Der Grundgedanke, den Aristoteles in der Physik für die Zeit interessant ist, klassisch sozusagen das Kapitel 4. Ich finde genauso wichtig, ich gehe auch heute auf beide ein, das Kapitel 6 der Physik. Der Grundgedanke ist einfach. Die Zeit ist nicht Bewegung. Also so in dem Sinn, dass das einfach zusammenfiele, irgendwie magisch. Aber sie wird mittels der Bewegung wahrgenommen und gemessen. Und also existiert ohne messbare Bewegung und im Grunde auch ohne Messung keine Zeit. Aristoteles bestimmt das Wesen der Zeit genauso. Im Grunde bringt er dann eine Anzahl von Argumenten, die diesen Grundgedanken einkreisen. Die Zeit selbst ist das Maß. Das heißt also, sie fällt nicht direkt unmittelbar mit der Physis des Bewegten oder auch mit der Physis der Bewegung zusammen. Sie ist nicht selbst, die Zeit selbst ist nicht so eine Art Bewegungsstoff, sondern sie ist die Relation von unverrückbarem Maß regelmäßiger Kreisbewegung oder der unverrückbaren Maßzahl, also der Zahl, mit der ich die Relation dieser Bewegung ausdrücken kann, und der mit Hilfe dieser Maßzahl maßgerecht geordneten empirischen Bewegung, die ich zuordne. Also eine Relation von Maß, Schrägstrich Maßzahl und empirischer Bewegung. Vielleicht könnte man damit sogar zuspitzen, das wäre eine pragmatische Deutung und eine, die relativ modern klingt, aber Sie sehen, sie steckt da drin, die Möglichkeit ist so zu denken, Zeit ist im Grunde als Relation von Maß und maßgerecht geordneter und wahrnehmbarer Bewegung, ist die Zeit letztlich vielleicht sogar nicht mehr als der bloße Messvorgang. Also die Praxis, mit der ich diese Relation herstelle, der bloße Akt der Messung. Das ist jetzt eine moderne Zuspitzung. Wenn man so denkt, kann man aber sozusagen heute noch Aristoteliker sein. Jedenfalls gibt es in der aristotelischen Physik Passagen, die so klingen. Also die Relation respektive das Herstellen dieser Messungsrelation zwischen sozusagen abstraktem Maß und, unverrückbarer Zahl, die dabei ausgeworfen wird und der Bewegung, die maßstabsgerecht funktioniert. Es gibt Passagen, die genau diesen Zeitbegriff nahelegen, etwa wenn Aristoteles feststellt, es gäbe in der Tat, und das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen verblüffend, es gäbe in der Tat so etwas wie eine Kreisstruktur der Zeit. Aristoteles begründet das so. Denn, es gibt eine Kreisstruktur der Zeit, denn, Zitat, mittels dieser Himmelsdrehung misst man die übrigen Bewegungen. Auch die Zeit erfährt durch diese Bewegung ihre Maßbestimmung. Und die Sachlage ist auch der Grund für die häufige Redewendung, das menschliche Leben sei ein Kreislauf und ein Kreislauf sei auch das Entstehen und Vergehen aller übrigen Naturgebilde. Dies nämlich eben deswegen, weil all das in seiner Struktur nach dem Maß der Zeit gegliedert wird und Ende und Anfang erfährt in einer periodischen, nach Art von Umläufen vorgestellten Bewegung. Auch die Zeit selbst wird ja, ist immer noch Zitat, als Kreislauf vorgestellt, was seinerseits dann seinen Grund darin hat, dass die Zeit das Maß für die Messung solcher Kreisläufe, solche Kreisläufe aber wiederum das Maß für die Messung der Zeit darstellen. Die Rede von der Kreisstruktur der Bewegungsgebilde besagt also nichts anderes als eine Kreisstruktur der Zeit. Diese aber besitzt die Zeit deswegen, weil sie mittels der Kreisbewegung gemessen wird. Denn an einem Gegenstand der Messung tritt außer dem Maß, mit dem die Messung erfolgt, weiter nichts auf. Das zu Messende, so Aristoteles, immer noch weiter O-Ton, das zu Messende in seiner Ganzheit ist einfach ein Vielfaches der Maßeinheit, mit deren es gemessen wird, mittels deren es gemessen wird. Zitat Ende. Hier sehen Sie also, diese Rede von der Kreisstruktur der Zeit ist ganz direkt auf die durch die Messung hergestellte Relation bezogen. Ganz nur im Sinne dieses Gedankens auf menschliche Praxis, messende Praxis beschränkt, ist der aristotelische Zeitbegriff freilich dann doch wieder nicht. Es handelt sich durchaus auch jenseits dieses Gedankens um eine Kosmologie oder auch eine Ontologie. Denn das merkt man an anderen Passagen der aristotelischen Schriften, der einschlägigen. Aristoteles will durchaus die Natur, also das So-Sein der Zeit bestimmen, nicht nur eine bestimmte Praxis beschreiben. Er macht mehrere Anläufe und nicht alle Formulierungen sind konsistent auf die anderen zu beziehen dabei. Das macht übrigens die Lektüre der aristotelischen Texte schwierig. Ja?
Hat er nun die Zeit, den Zeitablauf als eine gleichmäßig stetige Sache gesehen? Oder hat er den Zeitablauf als eine Art zyklischen Ablauf gesehen, der ja dann mit einem gleichmäßigen Ablauf der Zeit gar nichts zu tun hätte?
wir kommen da im Einzelnen noch dazu, aber schon diesem langen Messungszitat können wir eigentlich entnehmen, er sieht, dass Zeit, also dass Bewegung, dass es zwei Bewegungstypen gibt und beide zusammen setzen wir ein, wenn wir Zeit messen. Es gibt einerseits die kreisförmigen Bewegungen, die uns die reine Regelmäßigkeit abwerfen, also die Messzahlen im Prinzip. Und zum anderen gibt es natürlich irgendwelche Bewegungen, die man dann im Verhältnis messbar machen kann. Abtragen und messen. Also während die Planeten sich bewegen, können sie sozusagen präzise messen, wie lange dann dieser Zeitabschnitt beispielsweise dauert. Und der kann linear sein, der ist linear. Wir haben also beides und die Zeit ist im Prinzip, das war in diesem Zitat jetzt gut zu hören, ist definiert als die Relation, die man zwischen beiden herstellt. So, ja. Also die Praxis, die diese Relation herstellt, im Grenzfall, oder aber wenn Praxis ein bisschen stark ist, also dann sozusagen das So-Sein, die Natur dieser Relation. Und nicht einfach entweder die sich sozusagen immer kreisförmig verhaltende Bewegung oder aber die lineare Bewegung, sondern die mathematische, physikalische Relation, die ich zwischen beiden herstelle. Und damit die Messung als solche.
Aber damit wäre doch dieser Zyklus so etwas Ähnliches wie eine spezifische Zeiteinheit, ja, die es in der Physik üblich ist.
Ja. Wobei es Aristoteles klar ist, dass das ein Prinzip ist. Es gibt am Himmel ja auch mehrere Phänomene, die sozusagen unterschiedliche Rhythmen abwerfen. Zyklisch, also unterschiedliche zyklische Phänomene. Also es gibt nicht den einen Zentralzyklus, an dem sich alles bemisst, sondern da gibt es verschiedene regelmäßige Phänomene am Himmel. Und insofern ist es nicht eine ganz bestimmte Messzahl, die alles axiomatisiert, sondern das Prinzip der wiederkehrenden Bewegung bietet sozusagen die Messfolie für die Verläufe, die irgendwie abschnittartig sind. Allgemein gesprochen wagt der aristotelische Zeitbegriff im Kern diese Bewegungsmessung, die ich eben zitiert hatte, denjenigen Spagat, der sich schon bei Timaios in dem platonischen Modell abgezeichnet hat. Die Bewegung der Dinge selbst muss zugleich als in Teile geteilt, als unterteilbare, segmentierte Bewegung gedacht werden, und zwar unterteilt in Jetzt-Momente, die für sich wiederum in gewisser Weise aus der Bewegungszeit herausfallen, obwohl ich die Zeit eigentlich als Prozess konzipiere. Es entsteht also das Problem, was ich eben schon angedeutet habe, das Problem, das Jetzt hineinzudenken in dieses Modell. Das Jetzt muss bei Aristoteles ebenfalls ein zeitliches Sein haben oder ein zeitliches Sein sein. Und in die Bewegung irgendwie eingepasst werden. Es muss sowohl die verschiedenen schnelle und Streckenabschnitte durchlaufende, sozusagen segmentierte Bewegung zu der gedanklich passen, als auch zum Insgesamt der Bewegungen, also zu einer Art von Ganzen der Zeit, zu der messbaren Gesamtheit, die sich in diesem regulären Verhältnis, das die Messbarkeit begründet, ausdrückt. Gerade zwischen diesem Anspruch, dass Aristoteles das jetzt leisten muss, das sozusagen in die innerweltliche Zeit hineinzudenken, das Verhältnis des Ist zum Prozess, unterscheiden sich Aristoteles und Platon. Ich hatte das eben schon wiederholt. Platon hatte es an dem Punkt sich relativ leicht gemacht, indem er diesen Jetzt-Moment oder Jetzt-Punkt einfach mit dem Ewigen zusammengebracht hat und sagen konnte, das Jetzt verkörpert so etwas wie einen kleinen Moment von Göttlichem in der Welt. Damit hat er das Ist zwar ein Stück weit in die Welt hineingeholt, aber in seiner Beschaffenheit noch zurückgegriffen auf diese Sphäre der Dauer oder der Zeitlosigkeit, die in dem Timaios-Mythos ja ganz klar um alle Innerzeitlichkeit herum vorhanden bleibt. Das kann jetzt Aristoteles so nicht mehr machen. Aristoteles interessiert sich für die Ewigkeit nicht und hat sie im Prinzip rausgeworfen aus seinem ganzen Kosmos. Das heißt, er muss nun eine innerweltliche Zeittheorie bereitstellen, in der neben dem eben beschriebenen Messzusammenhang, messungsermöglichen Zusammenhang, auch konkret ein in sich ruhendes, ein aus der Bewegung herausfallendes Jetzt Platz hat, obwohl er zugleich die Bewegung, das zeitliche Etwas des bewegten Körpers als Grundeinheit annimmt. Das ist also das Kernproblem. Wie denke ich dieses Ist, wenn ich den Bezug auf Ewigkeit im Grunde durchstreichen muss? Gehen wir die verschlungenen Aspekte, die sich hier abzeichnen, geordnet an. Zeit ist nicht die Bewegung selbst, aber sie ist auch nicht ohne Bewegung, stellt Aristoteles fest. Also, das ist sozusagen das Bild, das er wählt. Was ist dann wohl die Zeit an der Bewegung? Also, so wie es da in der Messung auch jeweils immer wieder als fester Bezug sozusagen unbeirrbar zu haben ist. Die Zeit an der Bewegung ist primär, Zitat noch einmal, das überrascht uns jetzt nicht, das Zahlmoment an der Bewegung. Die Begründung dafür, der Unterschied von mehr und weniger erhält seine Bestimmung durch die Zahl. Quantitative Unterschiede in der Bewegung aber erhalten ihre Bestimmung durch die Zeitangabe. Folglich ist die Zeit ein Typus von Zahl. So kann man diese messungsbezogene Überlegung auch ausdrücken. Zeit hängt an der Messung, an der Messzahl als einer Anzahl, gemäß einem objektiven Früher oder Später. Wir erkennen hier, dass auf Ewigkeit selber nicht rekurriert wird, aber auf diesen Ewigkeitswert der Zahl. Also das ist ein platonischer Restaspekt sozusagen im Modell. Was wichtig ist, es zählt bei der Messung nicht nur die subjektive Perspektive des Einzelnen. Messung ist nicht bloß ein seelisches Empfinden oder ähnliches. Auch das ist ein wichtiger Aspekt dieser Entscheidung für die Zahl in der Messung. Nicht etwa für den empirischen Eindruck allein, den man hat von einem bewegten Körper. Es geht also nicht nur um den seelischen Eindruck, sondern um letztlich in der Messung um die Zahl. Das hat die Konsequenz, dass es die Sache Zeit in einem objektiven Sinne gibt. Denn die Zeit hängt damit nicht nur sozusagen an dem Wahrnehmungseindruck des Messenden allein, sondern an der objektivierbaren, mathematisch beschreibbaren Struktur. Zweite Konsequenz, die in dieselbe Richtung geht, die Zeit hängt auch nicht nur an jeder einzelnen Bewegung, deren Zeitmaß man nehmen kann. Das wäre denkbar, aber dann gäbe es ja so viele Zeiten, wie es Bewegungen gäbe. Die letzte ideale Maßeinheit, die sozusagen alle anderen Bewegungsmaße in sich aufnimmt bzw. einmessbar macht, ist nämlich auch für Aristoteles ausdrücklich, ich hatte das jetzt immer schon benutzt, die Bewegung der Himmelskörper, also die Bewegung der Planeten in Relation zu den Fixsternen. Der Himmel bildet also so etwas wie eine erste Messbarkeit, eine archetypische Messbarkeit, eine erste Eichung der Zeit. Und da Aristoteles bereits scharf zwischen natürlich und künstlich unterscheidet, kann man sagen, der Himmel bietet eine die Zeitgesetze begründende natürliche, nicht technische Uhr. Die Zeit ist damit also, obwohl sie an der empirischen Messbarkeit jeder einzelnen zumessenden Bewegung hängt, letztlich eine einzige Zeit. Dritter Punkt, jene Sonderrolle des Jetzt. Obwohl es auf die Zeit bezogen bleibt, ist es ja als Ruhe doch gerade anders beschaffen als die Bewegung, an der wir diese Ordnung des Vorher und Nachher ablesen können. Das Jetzt ist auch anders beschaffen als eine Maßzahl, die uns den zeitlichen Abstand des Davor und Danach vermisst. In diesem Sinne bestimmt Aristoteles das Jetzt durchaus als eine zeitliche Sondergestalt. Aber was für eine? Und hier kommen nun mehrere Auskünfte, die sozusagen nebeneinander liegen. Das Jetzt ist nämlich zum einen auf gewisse Weise die gesamte Zeit zusammen. Ich zitiere: Wie die Bewegung einer Kette voneinander verschiedener Stadien darstellt, so ist auch die Zeit eine Kette voneinander verschiedener Abschnitte. Im simultanen Querschnitt allerdings ist die Zeit in ihrer ganzen Breite jeweils identisch eine. Denn das Jetzt, als bloßes Substrat betrachtet, bleibt stets der Nämliche, das Nämliche muss man gut sagen, und nur seiner Bestimmtheit nach gibt es da Verschiedenheit. Wie durch ein Fenster liefe hiernach gleichsam die Zeit als immer wieder Verschiedenes, aber doch eine Zeit durch das Jetzt hindurch. Also wir können diese Kette von Bewegungen wahrnehmen, aber wir nehmen sie ja sozusagen im Jetzt wahr und das Jetzt hört nie auf. Diese phänomenologisch ziemlich sinnfällige Perspektive formuliert Aristoteles in seine Physik hinein. Der Begriff Fenster bringe ich jetzt da rein, diese sozusagen Fenstervorstellung, wo die Kette der verschiedenen Zeitabschnitte hindurchlaufen kann, betrifft vor allem die Messung selbst. Denn daran lässt Aristoteles keinen Zweifel, auch wenn es ihm erkennbar Mühe macht, das zu denken, auch der Moment, in dem ich etwas messe, also der Moment der Messung, ist in der Zeit. Allerdings greift er in der beschriebenen Weise auf die kontinuierlichen und die abgeteilten Aspekte der Zeit zugleich zu. Er hat den Zugriff auf sozusagen die kreisförmige, unendliche Bewegung, ist jetzt ein etwas zu moderner Ausdruck, aber die Messzahl sozusagen also die Maßeinheit liefert, und er hat Zugriff auf die Abschnitte, die abgetrennten Abschnitte mit Anfang und Ende und so weiter, die eingemessen werden mit Hilfe der Maßeinheit. Der Moment der Messung ist also in der Zeit. Daher führt Aristoteles noch eine zweite, sozusagen eine pragmatische Zusatzbestimmung ein. Zitat, er sagt es nämlich ausdrücklich, Zitat, das Jetzt aber bestimmt oder misst die Zeit, inwiefern es ein früheres oder späteres ist. Also das Jetzt ist tatsächlich im Falle eines Messvorgangs als die Messung selbst bestimmbar und damit als Zugriff, simultaner Querschnitt hieß es in dem einen Zitat, auf sozusagen die Zeit in ihrer Totalität. Dieser Punkt ist erkennbar zentral. Wir haben gesehen, dass schon die Theorie des Timaios das Jetzt nicht nur als eigentümlich unbewegte Ruhe, Stückchen Ewigkeit in der Zeit, dachte, sondern auch konkret, was die Perspektive des Wissenschaftlers angeht oder des Philosophen, wie eine Art Warte vorstellt, von der aus der Naturbeobachter, der Philosoph etc., wie der Demiurg selber im Grunde, die Zeit anhand der Bewegungen vor sich ablaufen sehen kann. Also da changiert es jetzt etwas. Dieses Ist ist innerweltlich. Andererseits ist es aber auch der Ort, an dem die Zeit selbst verstanden und, ich sag mal, gesehen werden kann. Bei Platon ist das noch, mit diesem etwas mythischen Kosmos, dass also eben als Teilhabe an der Ewigkeit vorgestellt werden kann, etwas denkbar. Für Aristoteles ist es schwierig, diese Perspektive ins Innere der Zeit hineinzustellen, wenn es doch zugleich letztlich die Draufsicht impliziert. Aristoteles setzt das Sein des Jetzt nicht unmittelbar mit dem ewigen Sein eines Gottes gleich. Aber er sieht, dass auch für sein physikalisches Universum der Ort der Messung ein Sonderfall darstellt und gesondert bezeichnet werden muss. Er bezeichnet ihn also in dem Zitat als den Ort, den einen, der einen und immer wieder verschiedene Zeitpunkte enthalten kann, der aber doch auch die ganze Zeit und gleichsam aus der Ruhe her betrachten und seinerseits mit enthalten kann oder schneiden kann. Das ist jetzt noch keine Letztauskunft und auch das macht sich Aristoteles klar, das heißt eine weitere Bestimmung, auch dieser Ort, an dem ich hier und jetzt sozusagen messe und in gewisser Weise die Zeit als Totale vor mir ausbreite, auch dieser Ort, dieses Jetzt, ist seinerseits von der Zeit umschlossen. Zur näheren Klärung dieser umgreifenden Art von Zeit weicht Aristoteles auf die Raummetapher aus. Das Jetzt ist nicht Bewegung, aber die Relation der Messung dieser Bewegung, aber während es das ist, wird es selbst gleichsam noch einmal im Raum bewegt. Zitat: Alles also, was werden und vergehen kann, überhaupt alles, was nicht immer ist, ist notwendig in einer Zeit. Denn es gibt einen größeren Zeitraum, welcher seine Dauer überbietet und auch jene Zeit überbietet, mit welcher seine Dauer gemessen wird. Das ist erkennbar eine paradoxe Bestimmung. Wir befinden uns bei der Messung der Zeit gleichsam in der Zeit, sehen ihre Abschnitte und sehen die zyklische Bewegung, die uns sozusagen die Werte des Ganzen mitteilen. Wir werden aber mit unserem Messpunkt gemeinsam, sofern ja Zeit vergeht, zugleich selbst von der Zeit bewegt. Ein vierter Aspekt, und nun wird es etwas mathematischer, aber enthält auch nochmal ein Stück Antwort auf Ihre Frage. Aristoteles bezeichnet das Jetzt, genau genommen, also ich habe jetzt für die Darstellung in der Vorlesung die Reihenfolge der Argumentation im Text umgedreht. Genau genommen fängt er mit diesem relativ engfenstrig formulierten mathematischen, mit dieser mathematischen Problemstellung an. Also Aristoteles bezeichnet das Jetzt als den Ort und die konkrete Berührungsstelle für das, oder den Punkt, an dem sich klären lässt die Frage der Kontinuität der Zeit. Hier bringt er jetzt Beispiele. Wenn ich nämlich zum Beispiel zum Zweck der Messung ein Zeitstück aus der Zeit herausschneide, so führe ich in diesem Moment, denn das habe ich am Ende dann ja, ein Anfang und ein Ende ein. Ich schneide also in einem Kontinuum einen Abschnitt aus und schaffe damit einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Diese Schnitte nun in der Zeit sind einerseits Trennpunkte, das ist klar. Aber sie sind nicht nur Trennpunkte, sie sind, so Aristoteles, auch Verbindungen. Ähnlich, ganz ähnlich wie die mathematischen Punkte auf der mathematisch gezeichneten Linie in der Geometrie gedacht werden müssen, oder wie Aristoteles sich denkt. Als nämlich einerseits Punkte, diskrete Punkte, aber andererseits, denn sonst wäre das Linienhafte der Linie gar nicht zu erklären, auch als etwas an den Punkten, zwischen den Punkten, was die Verbindung herstellt. Daher lautet nun sozusagen die vollständige Bestimmung der in sich paradoxen Funktion des Jetzt folgendermaßen. Und jetzt Zitat, wie gesagt, es klingt jetzt etwas mathematisch. Der Jetzt-Zeitpunkt ist, wie schon gesagt wurde, Kontinuitätsprinzip einer Zeit. Er macht ja aus dem vergangenen und dem zukünftigen Zeitstück ein Kontinuum. Und er ist auch Begrenzungsprinzip einer Zeit, denn er ist der Anfang des einen und das Ende des anderen Zeitstückes. Nun freilich ist es bei ihm nicht so unmittelbar deutlich wie beim bestehen bleibenden Linienpunkt. Er teilt die Zeit nur im Modus der Möglichkeit. Als solches Teilungsprinzip ist er, also der Jetztpunkt, als ein solches Teilungsprinzip ist er immer ein anderer Jetztpunkt. Insofern er hingegen die Zeitstücke verbindet, ist er immer der Nämliche. Ganz wie der Punkt im Verhältnis zu den mathematischen Linien. Für das Denken bleibt ja auch dieser Punkt nicht identisch einer. Denn wenn wir die Linie Schritt für Schritt teilen, so ergibt sich eine Folge von Punkten. Insofern sie jedoch eine einzige Linie bleibt, ist der Punkt an jeder Stelle ein und derselbe. Wie also der mathematische Punkt, so ist auch der Jetzt-Punkt einerseits potenzielles Teilungsprinzip der Zeit, andererseits Prinzip sowohl der Begrenzung der beiden Zeitstücke wie der Einheit der einen Zeit. Da haben Sie sozusagen diese Mehrfachbestimmung des Jetzt fast in einem Satz beieinander. Der Jetzt-Punkt ist einerseits potenzielles Teilungsprinzip, andererseits, das können wir auch nochmal zeichnen, einerseits potenzielles Teilungsprinzip, andererseits der Punkt, der Anfangs- und der Endpunkt, die zwei voneinander trennen, und drittens dasjenige, was das sozusagen alles umgreift. Also die Einheit. Soll heißen, Zeitstücke gibt es nur für ein Jetzt und auch ein Jetzt bezogen, spätestens weil das Jetzt immer Ende der verflossenen und Anfang der künftigen Zeit ist. Das Jetzt ist aber genau in dieser Eigenschaft, Bezugspunkt zu sein, auch Ort der Messung zu sein, sowohl Trennpunkt, Trennung, Grenze, als auch Ort der Berührung und der Verbindung. So viel zum Problem des Jetzt. Ich zitiere noch einmal eine zusammenfassende Formulierung, die zu diesem mehrfach belichteten Jetzt, sage ich mal, dazugehörigen bewegungsgebundenen Gesamtzeitbegriff gebündelt formuliert. Letztlich kommt Aristoteles auch, was sozusagen seinen Zeitbegriff insgesamt angeht, zu einer in sich gegenläufigen Bestimmung. Das heißt, sagen wir durchaus zu einem wohldurchdachten Paradox. Zitat: Wir messen nicht nur die Bewegung mittels der Zeit, sondern auch mittels der Bewegung die Zeit. So ein ähnliches Zitat hatten wir eben schon mal. Wir messen nicht nur die Bewegung mittels der Zeit, sondern auch mittels der Bewegung die Zeit und können dies, weil sich beide wechselseitig bestimmen. Die Zeit bestimmt die Bewegung, weil sie ihre Zahl ist. Die Bewegung bestimmt die Zeit. Wenn wir von viel und wenig sprechen, so dient uns als Maßeinheit die Bewegung, die uns bei der Bestimmung einer Anzahl die zählbare Einheit dient. Etwa das Einzelpferd bei der Bestimmung der Anzahl der zu zählenden Pferde. Der Zählzahl verdanken wir die Bestimmbarkeit der Menge der Pferde. Umgekehrt verdanken wir dem Einzelpferd die Abzählbarkeit der Anzahl der Pferde selbst. Und nicht anders auch liegen die Dinge in dem Verhältnis zwischen der Zeit und der Bewegung. Der Zeit verdanken wir die Messbarkeit der Bewegung die Messbarkeit der Zeit. Es ist also die Zeit das Maß für das Bewegen und Bewegtwerden und die Zeit liefert die Messung der Bewegung durch Herausgreifen eines Bewegungsstückes, welches dann als Einheit für die Messung der begrenzten Bewegung fungiert. Wie ja auch die Elle, eine alte Maßeinheit, die Elle eine Strecke dadurch messbar macht, dass sie eine Längengröße festlegt, welche dann als Längeneinheit die Gesamtstrecke messbar macht. Und Zeitlichkeit der Bewegung heißt Messbarkeit der Bewegung und ihres Dauerns mittels der Zeit. Denn die Zeit misst gleichzeitig die Bewegung und die Dauer der Bewegung. Und die Zeitlichkeit der Bewegung ist Maßbestimmtheit ihres Dauerns. Darum ist nun zweifellos Zeitlichkeit auch sonst überall Maßbestimmtheit der Dauer durch die Zeit. Denn in einer Zeit sein besagt eines von diesen beiden, entweder stattfinden, wenn die Zeit statt hat, oder aber so in der Zeit sein, wie wir von einigem sagen, es sei in der Zahl Also, das sei sozusagen ein Punkt. Ich würde das in meinen Worten so ausdrücken. Wir messen die Zeit konkret zwangsläufig so, dass wir sie mittels einer zum Zweck der Messung ebenfalls begrenzten Bewegung quasi abtragen. Ist Zeit zugleich sowohl das, das ich messe, als auch das, in dem ich mich mit meiner Messung befinde, dann ist auch diejenige Bewegung mitsamt ihrer Anfangs- und Endpunkte in der Zeit, die ich für den Messvorgang abgrenze. Und die Bewegung dieser Abgrenzung wiederum selbst. Die Zeit ist relativ auf die Messung und auf das Jetzt, das sie aber auch in der Teilung verknüpft. Gerade dadurch zerfällt die Zeit, obwohl das jetzt ein Punkt ist und auch grenzenlos die Kontinuität der Zeit verkörpert, nicht in lauter disparate gemessene Zeiten, sondern sie ist sozusagen ihrerseits noch einmal in Zeit aufgehoben. Die Zeit ist messungsrelativ diskret in diesem Modell und soll doch eine einheitliche, kontinuierliche, kosmische Zeit sein. Sie merken, das dreht sich etwas in sich selber. Das ist nicht nur eine Not, sondern auch eine Tugend. Also Aristoteles entfaltet sozusagen kategorial die verschiedenen Aspekte dieses praktischen Verweiszusammenhangs. Die Bestimmungen waren jetzt relativ abstrakt, die ich zitiert habe. Und vielleicht ist es sinnvoll, sich nochmal klar zu machen, sozusagen in einem zweiten Anlauf, was jedenfalls, also würde ich das so zuspitzen, den Aristoteles hier eigentlich interessiert. Im Grunde haben sie es diesen quasi physisch orientierten zeitmetaphysischen Überlegungen schon etwas angehört. Es geht Aristoteles nicht primär um einen schlagenden Einheitsbegriff der Zeit, sondern vor allem um ein in sich konsistentes, hinreichend kleinteiliges Arbeitskonzept zur Operationalisierung von Problemen der Zeitmessung, zur Konkretisierung sozusagen abstrakter Zeitvorstellungen. Es geht ihm also mehr um die praxislogische Seite des Problems der temporalen Orientierung als um eine in sich schlüssige abstrakte Erklärung. Und es geht ihm auch erkennbar nicht, kann man anschließen, um solche erfahrungsnahen, existenziellen Fragen, wie das beispielsweise bei Heraklit oder Anaximander der Fall war. Es geht um diese Operationalisierung von Messproblemen und den daran hängenden rationalen Erfordernissen. Dieses nun kann man im sechsten Buch der Physik nochmal sozusagen in einem anderen Durchlauf nachvollziehen oder mitvollziehen, denn hier steuert Aristoteles das Thema Zeit in einem etwas verknüpfteren und etwas allgemeineren Strukturierungszusammenhang noch einmal an. Da gibt es jetzt keine Widersprüche zum bisher Gesagten, aber es ist ein etwas anderer Kontext. Hier geht er aus von der Frage des Zusammenhängens und des aus Teilen Bestehens von etwas. Also das Problem kennen wir schon, hatte er vorher schon diskutiert. Das Zusammenhängende, also was man als zusammenhängend bestimmt, ist schon deswegen nicht mehr unteilbar, weil es eben Zusammenhängendes von etwas ist, das heißt, es ist nicht einfach ein Ganzes. Wenn aber etwas in der Reihe folgend ist, etwa Dinge oder auch ein aus Jetztpunkten zusammengesetztes Stück der Dauer, so muss es, so Aristoteles, zwischen den einzelnen Stellen dieses in diesem zusammengesetzten Charakter eine gleichartige Verbindung geben. Bei geometrischen Punkten, hier wieder diese Parallele zur Geometrie, muss es so etwas wie eine Linie geben oder einen Raum, der die Punkte verbindet. Und zur Verbindung der Zeitpunkte muss es eben so etwas geben wie dazwischenliegende Zeit. Wir haben hier wieder die eigentümliche Sonderrolle bis jetzt, also ein Wiedergänger zu unserem bisherigen Thema, aber zusammengezogen auf das logische Problem, wie eben der Messpunkt und das gemessene Kontinuum zusammenzudenken sind, in Ansehung der Bewegung im Raum. Und dieser Zusammenhang, eben nicht nur das Thema Zeit anzusteuern, sondern indem es so unmittelbar um Bewegungsprobleme geht, automatisch die Frage mitstellen zu müssen nach dem Raum, dem räumlichen und dem sinnfällig bewegten Körper, an dem ich die Bewegung ablese, das ist sozusagen in dem sechsten Buch der Physik immer mitgedacht. Und damit haben wir den eigentlichen ontologischen Kern der aristotelischen Physik, würde ich sagen. Es geht nie um, wirklich nur um Zeit allein, sondern es geht um diese Zeit-Raum-Verhältnisse, die an der Bewegung, Husserl würde sagen, gleich ursprünglich gegeben sind. Daher, ich zitiere nochmal, können wir bei Aristoteles lesen, es ist Sache derselben Erörterung bei Raumgröße, Zeit und Bewegung zusammen zu untersuchen, ob sie aus Unteilbarem sich zusammensetzen und auch auseinanderzunehmen sind in ein solches oder ob das für keines von ihnen gilt. Also diese Fragen nach der Punktförmigkeit, der Diskretheit, der Getrenntheit, dem Ort, an dem das praktisch vorgenommen wird und dann wiederum den Kontinua, den Prozesscharakteren auf der anderen Seite, in die man damit eingreift, in die man aber in gewisser Weise auch eingebettet bleibt, ist eine Frage, die im Grunde Raum, Zeit und Bewegung als Komplex betrifft. Betrachtet man Bewegungen einerseits als Zusammenhängendes, das sich etwa über markierte Streckenabschnitte hinweg im Zuge unteilbarer Einheiten ergibt, nein, nicht unteilbar, Entschuldigung, als Zusammenhängendes, das über markierte Streckenabschnitte hinweg unteilbare Einheiten ergibt, Einheiten, die sich nicht beliebig zerlegen lassen, so ist Zeit dann betrachtet, mathematisch gesprochen, als Kontinuum, wie die Bewegung, die man als Kontinuum auffassen kann. Als Kontinuum zwischen zwei Punkten, Anfang und Ende. Es ist also nicht nötig, die Zeit immer nur von den Punkten her zu denken. Andererseits kann man das tun und dieser Doppelblick entscheidet. Aristoteles, ich werde das jetzt aus Zeitgründen etwas abkürzen, da komme ich beim nächsten Mal nochmal drauf, bringt eben diese Möglichkeit, das Kontinuum, die Zeit der Bewegung im Ganzen ins Feld zu führen, auch als Argument im Blick auf das Paradox des Zenon, das kennen Sie wahrscheinlich, das berühmte Paradox mit dem Wettlauf zwischen Achill und der Schildkröte, wo mathematisch gesehen, wenn man immer nur wieder Streckenabschnitte teilt, der Läufer, obwohl er wahnsinnig schnell ist und ein Athlet und so weiter, die Schildkröte nie einholen kann. Unsinn, und Aristoteles argumentiert, dass sich das eben einfach so rekonstruieren lässt, dass das Zenon diesen Charakter der Bewegung, ein Kontinuum zu sein, nicht begreift oder vorsätzlich ignoriert. Wenngleich die Zeit also ein Kontinuum bildet, ist sie dennoch auch der schon zitierte teilbare Zusammenhang. Das stellt Aristoteles erneut fest. Und wir haben hier noch einmal ausdrücklich eine Formulierung für die innere Verwerfung im Zeitbegriff, die daran hängt. Es gilt nämlich notwendig, Zitat, es bewegt sich das Bewegende in einer Zeit und es ruht in einer solchen das Ruhende. Im Ganzen sehen Sie, dass Aristoteles mit seinem Modell nochmal erinnert, dass eben tendenziell diese Ewigkeitsbezüge vollständig raushält und sich auf diese Frage der Relationierung des Ist im Verhältnis zu den Bewegungen und auf das Problem der Messung konzentriert. Also er gewinnt damit eine in sich mehrschichtige Bestimmung von Zeit. Man kann die interpretieren, bezogen auf dieses Kernparadox des Jetzt, das habe ich jetzt im Mittelpunkt gerückt, man
Bewegung sehen. In beiden Fällen haben wir mindestens diese drei Aspekte. Also die Zeit der Abschnitte, die irgendwo abgeteilt sind, die Zeit der Kreisbewegung, an der ich, machen wir mal so, diese erste Typuszeit, die Zeit der Kreisbewegungen, an denen das sich abträgt, rhythmisch wiedergegebene Maßzahl liefernde, nein, also maßstabsliefernde Bewegungen am Firmament beispielsweise, und wir haben diese abstrakte Vorstellung von einem zeitlichen Ganzen, in dem selbst noch so zugespitzte paradoxe Punkte wie das Jetzt der eigenen Messung jetzt im Moment, also wenn wir uns das jetzt nur vorstellen würden, Myn heißt das griechisch, was hier jeweils rummisst und auch paradox ist, wie wir gesehen haben, das hat den Zugriff auf die verschiedenen für die Messung relevanten Dimensionen, hierauf, darauf, es kann sowohl punktförmig der Einschnitt sein, als auch der simultane Querschnitt, alles. Wir haben diese Einheit von Zeit, die noch diesen eigentümlichen Jetztpunkt der Messung selbst umschließt und bewegt, mitbewegt. Wir haben also hier eine Lösung, die auf eine Einbettung hinausläuft und die in gewisser Weise dieses Problem der Lebhaftigkeit und der Prozesse löst, könnte man sagen. Aber die Lösung ist kompliziert. Man kann in gewisser Weise auch das Gefühl zurückbehalten, dass das Problem nicht gelöst wird, sondern eher in Bewegung versetzt und zirkuliert zwischen diesen unterschiedlichen Dimensionen von Zeit und von Jetzt. Also das Problem ist sozusagen absorbiert worden durch dieses Modell, ohne dass wir in dem Sinne die eine schlagende Lösung hätten. Was dem Modell aber ganz klar anhaftet, und das wird uns mehr als vertraut sein, man kann damit arbeiten. Ich habe sie jetzt ziemlich in Kurzform, in komprimierter Form mit einer Fülle von Details überhäuft, mittels deren retrospektiv entfalten lässt. Tatsächlich, also wenn Sie mal Lust haben, in Texte hineinzuschauen, werden Sie merken, sind seine Texte sehr dicht. Und ich habe jetzt also ziemlich viel Abstraktionsarbeit hier reingelegt. Sie müssen, vielleicht probieren Sie mal durchaus lange Passagen zu lesen und trotz der vielen kleinen Beispiele zu versuchen, sozusagen den Wald trotz der Bäume noch zu sehen. Dann werden Sie merken, dass an diesen Themen wie an dem Jetzt oder auch dem Teilbarkeitsthema, der Frage nach dem Kontinuum und so weiter, sich im Prinzip durchaus diese Logik wieder ausmachen lässt. Sie ist allerdings, und das muss man auch sagen, nicht hundertprozentig konsistent. Sie finden also auch Einzelformulierungen, die unbedingt mit irgendwelchen anderen Einzelformulierungen 5 oder 6 Abschnitte später, also hundertprozentig gleich zusammendenken können. Dann, es sind Akzentverschiebungen drin, wenn Aristoteles diese Einzelbeispiele ventiliert insbesondere. Das Problem, da weiß ich jetzt nur für Leser, eingemachte und kleinteilige der Zeitphysik des Aristoteles geht, werden Sie merken, dass Sie an die Grenzen der Übersetzungen stoßen, mit denen Sie arbeiten, beziehungsweise wenn Sie mal 2 Übersetzungen zur Hand nehmen, wenn Sie kaum dieselbe Stelle auf Anhieb wiederfinden in den beiden Texten, weil die sich so unähnlich sehen. Das macht es nicht einfacher. Nur als Beispiel, die an sich Werkeausgabe, Akademieverlag, ich weiß jetzt gar nicht genau, in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre erschienen, übersetzt, also der Übersetzer heißt Wagner, übersetzt beispielsweise diesen Ausdruck Nün, jetzt, immer mit Jetzt, Punkt. Das ist nicht verkehrt. Sie haben gemerkt, dass Aristoteles selbst mit dieser Analogie des Punkt-Linie-Verhältnisses in der Geometrie permanent arbeitet. Also spricht einiges dafür, das jetzt als jetzt Punkt zu bezeichnen. Gleichzeitig wird damit aber doch der Punktcharakter sehr forciert. Und diese Frage des Umgreifenden oder dieser sozusagen das ganze erfassenden Perspektive, die ja in der Messung als Praxis drinsteckt, rutscht damit etwas aus dem Blick. Derselbe Übersetzer übersetzt außerdem den Terminus, den zentralen natürlich Terminus Kinesis, also Bewegung, mit dem Wort Prozess, meistens jedenfalls. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie da immer nur eine und sozusagen nicht mehr im selben Sinne mechanisch vorstellbare Wort Prozess stoßen. Das sind Vorentscheidungen, ja, man kann lange darüber spekulieren, ob es vielleicht sinnvoll ist, den Aristoteles, wenn er von Bewegung spricht, gar nicht so mechanisch zu nehmen. Im Grunde geht es ja auch zum Beispiel um die Zeit und das könnte ja durchaus in einem abstrakteren Sinne die Prozesszeit sein. Also wenn man von Prozessen spricht, hat man da eine vielleicht etwas umgreifendere Kategorie, die bestimmte allzu naive Vorstellungen oder Appelle ans Mechanische nicht mit enthält. Andererseits ist vollkommen klar, dass es bei Aristoteles um die Sichtbarkeit geht, um die sinnliche Wahrnehmbarkeit. Insofern ist es auch wieder fraglich, wie geschickt es ist, die Bewegung und also das Urbild des bewegten Körpers aus dem Terminus Kinesis sozusagen auszuradieren und nur noch von Prozess zu sprechen. Das sind so Vorendungen, wenn Sie mit irgendeiner Aristoteles-Ausgabe arbeiten und einiges Ihnen, also sagen wir mal, ungemein holprig vorkommt, auch desorientierend, dann hat das verschiedene Gründe. Es ist also einmal der Text selbst, der in sich nicht ganz, Klammer auf, überlieferungsgeschichtliche Gründe hat. Diese Manuskripte haben alle einen unendlich langen Weg und Phasen, Paraphrasen hinter sich und sind natürlich nie im Original überliefert gewesen. Aber sie haben zum anderen diese Übersetzungsprobleme vor sich. Man könnte im Grunde mit dieser Frage nach der aristotelischen Zeitphysik und ihren ganzen Implikationen locker das Semester füllen. Ich will das jetzt nicht so weit vorantreiben. Ich werde beim nächsten Mal auch nochmal auf diesen Anriss zurückkommen. Würde für Fans also die Leseeinladung aussprechen. Wir werden den Aristoteles in Zukunft auch immer wieder sozusagen als Folie, als Horizont, als Hintergrund in Anspruch genommen finden und wir werden dann merken, dass der in der Tat auch sehr unterschiedlich aufgegriffen worden ist. Also die Art von Anschlüssen, die dieses Modell ermöglicht hat, ist auch so verschieden in den Akzentsetzungen, dass wir im Grunde durchaus damit leben können, uns den Aristoteles als eher als Steinbruch für dann nochmal durch ihn zu vergegenwärtigen und nicht sozusagen den einen eindeutigen, präzise, wahr, richtiggültig ermittelten Aristoteles jetzt hier erarbeitet zu haben. Die Grundzüge sind das Entscheidende. Nochmal im Blick auf die historische Verschiebung, auf die es dabei ankam. Diese Grundzüge zeigen vor allem folgende Merkmale. Praktische Ausrichtung, ganz neu dimensioniert. Diese enge Verbindung mit der Messung und sozusagen den Messergebnissen, den praktisch hantierbaren Ergebnissen, die dabei rauskommen können. Stabilisierung von Messungsergebnissen. Die Ausrichtung auf Physik damit. Und näherhin die Ausrichtung auf das Paradigma der Bewegung von Körpern im Raum, die daran des zeitlich-räumlich bewegten Körpers. Das ergibt sozusagen ein neues Arbeitsmodell, ein neues und ungeheuer erfolgreiches Arbeitsmodell der Zeit. Es ist, wie jetzt vielleicht so in Umrissen deutlich geworden, philosophisch betrachtet, durchaus etwas holprig, im Grunde letztlich zusammengesetzt aus mehreren verschiedenen Dimensionierungen, die dem einzelnen Terminus beispielsweise dem Jetzt zugemutet werden, Dimensionen, die jeweils immer im einzelnen Satz, in der einzelnen Stelle, wo das Wort dann vorkommt, neu ermittelt werden müssen. In dieser mehrfach belichteten oder Aspekte zusammenschiebenden Art und Weise entsteht aber mit der aristotelischen Zeitphysik sozusagen ein selbsttragendes Gewölbe, das dem primären Belang gehorcht, Zeit ablesbar zu machen und zu verankern in sinnfälligen Phänomenen. Und die Frage, die für den Timaeus-Mythos noch entscheidend war, nämlich wie es denn überhaupt dazu kam, die Frage nach der Entstehung der Zeit, nach dem Ende von Zeit und dergleichen überflüssig zu machen. Das wird also weggeblendet. Der Erklärungswert des aristotelischen Modells ist durchaus einer, der sozusagen keinen Rest lässt, keinen Rest lassen will. Dennoch aber verzichtet er sozusagen auf ganze Batterien von Fragestellungen anderen Typs als diese auf die sinnlichen Bewegungsphänomene konzentrierten und messungsorientierten Fragen. Damit stiftet Aristoteles einen neuen wissenschaftlichen Kosmos. Nun ist ein raumzeitlicher Körperkosmos, eine raumzeitliche Körpernatur quasi vorprogrammiert und das, was außerhalb dieses Schemas fällt, tendenziell nicht mehr existent. Nicht nur nicht mehr relevant, sondern auch nicht mehr existent. Über Newton bis Kant wird sich dieses Schema von Zeit als das Dominanzschema halten, wenngleich auch konterkariert werden, das hatte ich schon angedeutet. Und diese beiden Aspekte sollen jetzt im Laufe des Semesters noch knapp deutlich gemacht werden. Vor allem möchte ich noch einmal auf einen gedanklichen Gegenspieler des aristotelischen Zeitmodells eingehen, also einen, der vor allem dann in der weiteren Tradition als gedanklicher Gegenspieler immer wieder mobilisiert worden ist, nämlich auf Augustin. Das aber nur so als Vorbild.